Ja, ich bin sehr bewegt von diesem Thema heute. Wir haben ja The Story, die Geschichte Gottes mit dieser Welt, die Geschichte Gottes mit uns, wie die Schrift, die Fundamente uns das deutlich machen. Und heute möchte ich aus diesem ersten großen Block was rausgreifen, nämlich die eine große Figur im Alten Testament, in der Tora, die sozusagen das unhintergehbare Vorbild geworden ist. Paulus nennt diese Person mal den Vater des Glaubens. Vater heißt jetzt nicht irgendwie biologisch oder sonst wie, sondern heißt, in ihm verkörpert sich das Wesen des Glaubens und das heißt bei Abraham vor allem der Nachfolge. Ich gehe nochmal zurück auf das, was ich vorletztes Mal gesagt habe, im vorletzten Gottesdienst. Das Alte Testament hat drei grundlegende Teile. Die Tora, das sind die fünf Bücher Mose, da werden die Fundamente gelegt. Dann gibt es diesen großen Block der Geschichtsbücher und Propheten und am Schluss gibt es noch diesen Block von Antworten. Und heute befinden wir uns in diesem Teil Fundamente. Nicht umsonst stehen diese Väter, neben Abraham gibt es dann noch den Isaak, dann vor allem den Jakob und am Schluss noch den Josef, als zentrale Figuren, als Vorbilder vor unseren Augen. Und hier wiederum ist es Abraham, der Hauptfokus ist und deshalb auch im späteren Alten und Neuen Testament immer wieder im Fokus steht. Und er ist die Person, die buchstäblich Nachfolge, dieser alte Begriff für mit Jesus leben oder mit Gott leben, im Glauben leben, wie immer wir das heute ausdrücken. Nachfolge ist der alte Begriff und er drückt genau das aus. Wir folgen einem Gott nach, der vorausgeht. Wir gehen nicht unsere eigenen Wege, wir glauben nicht unseren eigenen Glauben, wir machen nicht unser eigenes Ding, ob fromm oder unfromm, sondern wir folgen dem Gott nach, dessen Spuren wir sehen. Und Abraham ist die grundlegende Figur dafür. Jetzt habe ich vergessen, meine Uhr zu starten. Da hinten ist sie auch noch nicht gestartet. Und ich möchte uns das in drei Stationen vor Augen führen. Und ich bin noch nicht ganz sicher, wo wir rauskommen. Also ich werde alle drei Stationen erwähnen, aber mal schauen, wo der Akzent liegt. Die erste Phase ist Aufbruch. Abraham war ein Heide, so wie du und ich es hoffentlich einst gewesen sind. Irgendwo im Südirak, am Persischen Golf oder am Arabischen Golf, je nach Vorliebe, wie du ihn nennen willst, dort ist er aufgewachsen mit seiner Familie. Er und seine Familie haben anderen Göttern gedient, das wird uns in der Bibel gesagt. Und irgendwann hört er und sein Vater diese Stimme, irgendwie weiterzuziehen und sie ziehen einige hundert Kilometer weiter nach Nordsyrien und lassen sich dort nieder, nach Haran. Und dort nun beginnt diese eigentliche Geschichte von Abraham. Denn dieser Mann, der inzwischen gesettelt ist, der reich ist, wohlhabend ist, seine Firma läuft ziemlich gut. Es ist so eine, beinahe hätte ich gesagt Umzugsfirma, das ist es nicht, aber es ist eine Firma, wo er viel unterwegs ist. Er ist Hirte, Nomadenhirte, sie ziehen mit riesigen Herden immer dahin, wo sie Weideplatz finden. Und er ist 75, das heißt, er ist eigentlich schon ganz gut am Ende seines Lebens angekommen. Und dann plötzlich redet jemand mit ihm, redet Gott mit ihm. Er hört etwas und er hat noch keine Chance, das einzuordnen. Aber hier sehen wir seinen Charakter, er merkt, diese Stimme ist größer als ich, sie ist nicht irgendwie Kultur, sie ist nicht Religion, sie ist nicht andere Menschen, die mir sagen, wie es gehen soll, sondern hier spüre ich Gott. Was immer Gott ist, aber ich spüre ihn. Ich spüre da etwas, was größer ist als ich und ich habe keine andere Chance, als mich darauf einzulassen. Ich gucke weg von mir selber, von meinem wohlverdienten Ruhestand, von dem Genuss meiner Finanzen oder was auch immer, von meinen Familienbeziehungen, weil diese Stimme sagt, Abraham, lass alles hinter dir. Lass dein Land hinter dir, wo du dich wohlfühlst, deine Heimat. Lass deine ganze Familie hinter dir, die Beziehungen, in denen du ruhst, wo du zu Hause bist. Und lass selbst dein Vaterhaus, wo du deine Identität her hast, hinter dir und brich auf. Aber wohin, das sage ich dir nicht. Und das ist Wesen von Jüngerschaft, so ein anderer Begriff aus dem Neuen Testament, der Wesen von Nachfolge. Gott fordert uns heraus, mit ihm mitzugehen, aber er zeigt uns das endgültige Ziel nicht. Er will, dass wir Stück für Stück unterwegs Vertrauen lernen. Up and out. Im Englischen geht es so viel schöner als im Deutschen. Up and out. Ich gucke nach oben zu ihm hin und ich gehe hinaus, ich gehe aus mir selber heraus, aus meinen Sicherheiten und ich folge diesem unglaublichen Gott nach, den ich zwar nicht sehen, aber hören kann. Und er spricht. Und so kommt es dazu, dass Abraham alles hinter sich lässt, sein altes Leben überschreitet und voll ins Risiko geht. Er setzt alles auf diese Karte, er riskiert alles. Er riskiert nicht nur seinen Wohlstand, er riskiert sein Leben, weil er ja nicht weiß, wo er landen soll. Aber es gibt einen Bonus. Und dieser Bonus ist, dass Gott eine Vision über sein Leben schreibt. Eine große Vision, die weit, weit, weit über ihn hinausgeht. Und wenn wir Gott nachfolgen, dann haben wir hoffentlich etwas Ähnliches. Eine Vision, die größer ist als mein Leben. Als das, was ich bewirken kann. Was ich mit meinem Glauben in meiner Gemeinde, in meiner Welt bewirken kann. Hoffentlich etwas Größeres. Nämlich, das Größere hier ist der Plan Gottes für die gesamte Welt. Und er sagt, Abraham, du bist es. Mit dir will ich diesen Plan auf die Straße bringen. Mit dir beginne ich. Wenn du meine Stimme hörst, wenn du mitgehst. Du hast die Wahl. Ob Abraham wirklich innerlich eine Wahl hatte, weiß ich nicht, aber er ging mit. Durch ihn sollen alle Geschlechter der Erde, alle Generationen der Erde, alle Sippen der Erde gesegnet werden. Es ist gigantisch. Du und ich sollen in ihm gesegnet werden. Und weil dieser Mann gefolgt ist, mitgegangen ist, sitzen du und ich heute hier, beziehungsweise ich stehe gerade, aber ihr sitzt. Die Vision war viel größer. Und ich verrate euch was, er hat nur einen winzigen, 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 winzigen Bruchteil von dieser Vision selber erlebt. Aber er war bereit für diese größere Geschichte. Und dann erlebt er, das leider habe ich die Zeit heute nicht darauf einzugehen, werden 7 Begegnungen, das war gerade die erste, die allererste, wo er Gott hört, 7 Begegnungen mit Gott berichtet im Lauf seines Lebens. Dann kommt eine 8. und diese 8. ist absolut speziell. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, mit 8 ist es wie ein Neuanfang. Wir werden am Schluss zu dieser 8. Begegnung kommen. 7 Begegnungen mit Gott, die Fülle Gottes, der sich ihm Stück für Stück langsam immer mehr, immer tiefer, immer größer offenbart. Und wir werden diesen Weg ein Stück heute Morgen mitgehen. Aber Abraham ist ein Mann wie du und ich. Er lebt genauso wie du und ich in unserer Zeit in Angst. Und er hat wie du und ich diese Versuchung, sich abzusichern. Ich werde später noch darauf eingehen. Er versucht manchmal in Krisen, in Existenzkrisen, eigene Wege zu gehen, weil Gott sich nicht rechtzeitig rührt. Oder was auch immer. Wir wissen es nicht genau. Aber er geht Wege, er geht aus menschlicher Sicht kluge Wege und versucht sich abzusichern. Und das Dumme ist, das verzögert eigentlich nur diese Vision, die Erfüllung der Vision für sein Leben. Es wird nicht verurteilt. Aber es kostet Lebenszeit. Und so ist Abraham ein Mensch wie du und ich. Er lebt in einer Welt und er wird von den Krisen dieser Welt nicht verschont, obwohl er das Muster des Glaubens ist. Der größte Glaubende mindestens im Alten Bund. Er wird nicht verschont von den Krisen. Er kommt, als er in diesem Land ankommt, dem verheißenen Land, weswegen er aufgebrochen ist und Gott ihm sagt, das ist es, hier bist du und hier sollst du dich niederlassen. Da bricht eine Hungersnot los. Stell dir das vor, du setzt dein ganzes Leben auf diesen Gott, er führt dich dahin, wo du denkst, das ist es, und dann zerbricht dir alles. Weil er kann in diesem Land nicht bleiben, wegen der Hungersnot, er will ja auch nicht verhungern. Und so zieht er nach Ägypten. Also da gibt es dann viele Geschichten, die könnte man alles nachgehen, aber jedenfalls seine Strategien, die er dann wählt, die Vermeidungsstrategien, die Umgehungsstrategien, sie greifen letztlich nicht und sie setzen sogar diese Verheißung aufs Spiel. Die Verheißung Gottes war, ich will durch dich die ganze Welt segnen und ich will dich zu einem großen Volk machen. Und es beginnt damit, dass du einen Sohn bekommen wirst. Und jetzt sind wir bei der Lebenswunde dieses Mannes. Auch er hat Lebenswunden. Ich weiß nicht, ob du eine Lebenswunde hast. Wenn du sagst nein, dann vermute ich, du hast sie noch nicht entdeckt. Aber sie wird kommen. Kann dir das versichern, sie wird kommen. Weil keiner von uns in einer heilen Welt aufwächst. Keiner. Auch in der frömmsten Familie nicht. Und wir haben es in dem Zeugnis ja gehört vorhin. Da sind Wunden da, die gewollt oder ungewollt einfach in uns da sind. Und seine Lebenswunde ist die, Gott hat ihm die Verheißung gegeben, aber er bekommt jahrzehntelang, obwohl er schon steinalt ist, jahrzehntelang keinen Sohn. Das ist seine Wunde. Und er sagt, Gott, 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 wenn das je noch was werden soll, wo bleibt denn dieser Sohn? Wie soll ich denn zu einem großen Volk werden? Ich sterbe und damit sterbe ich und meine Linie aus. Und das war's dann. Das ist seine Lebenswunde. Und in dieser ersten Szene dann, gleich nachdem er angekommen ist, nachdem er nach Ägypten flieht, was macht er? Vermeidungsstrategie, er hat Angst. Er sagt, ich komme nach Ägypten, ich bin ein reicher Mann, aber dort gibt's einen mächtigen König und wenn der meine Frau, die Sarah, sieht, die sieht noch super gut aus, die stellt die alle in Schatten dort in Ägypten. Was macht er dann? Dann bringt er mich um und dann kann er meine Frau sozusagen in seinen Harem eingliedern. Das ist die naheliegendste Lösung und ich habe keine Lust zu sterben. Und so sagt er zu seiner Frau, du weißt was, ich brauche dich jetzt. Du tust einfach so, als ob du meine Schwester bist, dann bleibe ich am Leben. Und genauso machen sie es auch. Und was passiert ist, seine Frau landet tatsächlich im Harem des Pharaos. Wie soll sie den Sohn der Verheißung jetzt noch bekommen? Die Bibel sagt uns das nicht, aber es ist anzunehmen, dass Pharao mit ihr dort Sex hatte. Keine tolle Geschichte. Vermeidungsstrategie, bis Gott eingreift und sagt, Abraham hat es völlig verbockt, aber jetzt muss ich mich hier halt einmischen und er diesen Pharao dann einschüchtert und der dann den Abraham losschickt und sagt, du Schuft, du hast mir nicht gesagt, dass diese Frau deine Frau ist und jetzt hat Gott mich am Wickel wegen dir, zieh weg, zieh weg. Und so kommt er wieder zurück. Gott hat ihn rausgehauen. Er macht übrigens später genau den gleichen Fehler nochmal. Ich weiß nicht, ob das ein Trost ist. Gott hat ihn nicht fallen gelassen. Nicht bei diesem Bock und nicht, als er den gleichen Fehler Jahrzehnte später nochmal macht. Angst und Absicherung. Abraham ist ein Mensch wie du und ich. Und doch geht es weiter. Und dann sehen wir, als er zurückkommt, in dieses Land nach Kanaan. Er hat auch seinen Neffen mitgenommen, Lot. Lot ist eine nächste Generation, Sohn seines Bruders, seines verstorbenen Bruders, deshalb nimmt er ihn mit. Auch ein reicher Mann, auch er hat große Herden und jetzt passiert Folgendes, sie sind in Kanaan und ihre Herden sind so groß, dass sie nicht nebeneinander Platz haben. Und was passiert jetzt? Sie streiten sich. Die Hirten kriegen sich in die Wolle, weil es nicht genügend Gras gibt, nicht genügend Wasser gibt für alle. Und dann kommt es zu Abraham und zu seinem Neffen Lot. Und jetzt siehst du Abraham, diesen Mann Gottes, diesen Glaubenshelden, der auch bewusst Chef dieser ganzen Sippe ist, dieser Familie ist, wie er mit Lot aneinander gerät. Und was macht er? Sagt er, Lot, ich bin der Gesalbte Gottes und du bist nur mein Neffe. Ich sage, wo es lang geht. Ich nehme diesen Teil, du kannst nehmen, was übrig bleibt. Das macht er nicht. Er hat schon in seinem Herzen etwas gelernt. Er sagt nämlich, ich vertraue Gott. Ich nehme es mir nicht selber. Wenn dieser Gott mich hierher gebracht hat, wird er dieses Problem lösen. Und er sagt, Lot, du hast die freie Wahl. Wähle du. Wähle du, welches Land du für deine Herden willst. Und Lot macht das, was die allermeisten von uns gemacht hätten, wenn sie nicht fromm erzogen wären. Er nimmt das beste Land, das beste, das saftigste Stück in der Jordanebene, wo genügend Wasser ist, wo die Weiden super gut sind und Abraham bleibt das karge Bergland übrig. Und Gott sagt, Abraham, ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Und jetzt erhebe deine Augen und schau dich um, soweit du sehen kannst, all dieses Land werde ich dir genauer deinen Nachkommen geben. Und dann lauf dieses Land ab, es wird alles euer sein. Diese Zurückhaltung, dieses Vertrauen, Gott lässt mich nicht zu kurz kommen, das ist maßgeblich für Nachfolge. nicht sich die Sachen zu holen, nicht zuzugreifen. Es gibt manchmal so Lehren, wir müssen das Land einnehmen. Aber wir nehmen dieses Land nur ein, indem wir es loslassen. Wir nehmen es ein, indem wir es loslassen und Gott vertrauen. Und so bekommt Abraham dieses Land. Schau dich um, sagt Gott. Alles, 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 soweit du nur schauen kannst, dieses Land wird dein sein. Vertrauen auf Gott und Verzicht auf Selbstdurchsetzung ist eine der ersten Lektionen, die Abraham glorreich besteht. Glorreich. Im Neuen Testament heißt dieses Thema Sanftmut. Ich finde das ein furchtbares Wort. Altbacken, altmodisch. Und ich habe immer gedacht, Sanftmut heißt Waschlappenexistenz. Jeder kann dich auswringen nach Belieben. Aber Jesus sagt, selig sind die, die sanftmütig sind. Und Sanftmut heißt nämlich nichts anderes als Verzicht auf Macht, die du hast. Verzicht auf dein Recht, das dir zusteht. Nicht, weil du ein Waschlappen bist, sondern weil du Gott vertraust. Sanftmut ist höchst aktiv. Selig sind die Sanftmütigen, sagt Jesus, denn sie werden das Land erben. Die, die auf Macht und Gewalt und Selbstdurchsetzung verzichten, erben das Land. Was für eine Botschaft. Schon im Alten Testament wird es so formuliert. Aber, und auch das gehört dazu, und auch das ist wahrscheinlich Merkmal unseres Glaubens, Abraham bleibt bis zum Ende seines Lebens ein Fremdling. Ein Beisasse, das sind alle so altertümliche Worte. Sie sagen eins aus, das Land, wo er zeltet, wo er lebt, gehört ihm nicht. Es gehört ihm nicht. Es ist nicht sein Land. Und das gilt für uns genauso wie für Abraham. Es gilt auch für seine Nachkommen. Auch Israel wird einst als Fremdling in diesem Land bezeichnet werden, weil es ist Gottes Land. Es ist Gottes Führung. Er gibt, wem er will, und er lässt einen auch wieder wegziehen, wenn er will. Es ist Gottes Land. Und der Hebräerbrief sagt es mal so, wir haben in dieser Welt, weil diese Welt gebrochen ist, und wir wissen das ja, haben wir keine bleibende Heimat, kein bleibendes Land. Wir haben aber ein Land, das so gigantisch viel größer ist. Und darauf gehen wir zu. Und dafür lohnt sich jeder Glaubensschritt. Jeder Schritt der Sanftmut, jeder Schritt des Verzichts, jeder Schritt ins Risiko, jeder Schritt ins Ungewisse, er lohnt sich, weil es uns näher bringt, diesem einen großen, endgültigen Land. Ja, wir haben eine Anzahlung, auch Abraham wird am Schluss eine Anzahlung haben, er wird ein Feld kaufen und eine Höhle, wo er seine Frau bestatten kann, eine Grabstätte. Das ist alles, was ihm am Schluss seines Lebens von diesem verheißenen Land gehört. Aber Gott ist sein und er ist Gottes und dadurch ist das Thema gegessen. Aufbruch. Die große Herausforderung, ohne Aufbruch kein Christsein. Es geht nicht. Nachfolge heißt, du hebst deinen Hintern hoch und du machst dich auf den Weg und du weißt es nicht, wo es letztlich hingeht. Aber dabei bleibt es nicht stehen. Es kommt auch zu Wachstum. Und ich habe es schon angeschnitten und das ist nun das Interessante. Ich habe gesagt, Abraham hat 7 Gottesbegegnungen und eine 8., mit der alles neu beginnt. Dieser Abraham erlebt genauso 7 Krisen und eine 8., die identisch ist mit der 8. Gottesbegegnung. Die letzte Begegnung mit Gott ist die größte Krise seines Lebens, aber dazu kommen wir am Schluss. Aber vorher erlebt er Krisen. Krisen, die er zur Hälfte, ziemlich genau die Hälfte, hat er selber herbeigeführt. Die anderen sind über ihn gekommen, da kann er nichts dafür. Aber einige hat er herbeigeführt, die mit seiner Frau Sarah und dem Harem habe ich schon erwähnt. Er hat dann auch rumgepfuscht, wenn es um diesen Sohn ging. Aber auch da kommen wir dazu. Aber warum diese Krisen? Warum offenbart sich Gott 7-mal, lässt es zumindest zu, dass er 7-mal in eine Krise gerät? Warum? Weil Krisen sind entscheidend fürs Wachstum. Ich hatte nur eine Person Amen geschrien und das ist gut so. Denn wer will Krisen? Wer will denn Krisen? Niemand. Aber solange wir in dieser kaputten Welt leben, wachsen wir in Krisen. Wir wachsen weniger, sehr viel weniger, wenn es uns super gut geht. Wir wachsen in Krisen. Wenn du einen Strauch neu anpflanzt, sagen die Gartenratgeber, gieße nicht die Wurzeln selber, sondern gieße ein bisschen drumherum, um die Wurzeln drumherum, damit die Wurzeln sich strecken müssen, zum Wasser hin. So ähnlich sind Krisen. Keiner begrüßt Krisen, keiner soll Krisen begrüßen, aber in ihnen geschieht Wachstum. Ich weiß nicht, ob du in der Krise steckst. Wenn ja, es ist eine Chance. Es ist Gott, der dir in dieser Krise begegnet, auch da, wenn du ihn nicht siehst. Und Abraham hat Gott weitestgehend nicht in diesen Krisen gesehen. Und durch all dieses Auf und Ab und Hin und Her kommt es dann zu der einen Geschichte, dass Abraham nicht mehr kann. Er kann nicht mehr. 1. Mose 15. Er sagt, Gott, jetzt bin ich dir nachgefolgt, jetzt lebe ich in diesem Land schon einige Jahre und nichts funktioniert wirklich. Und ich habe immer noch keinen Sohn und ich kann nicht mehr, Gott, ich kann nicht mehr. Es ist aus, ich werde sterben und irgendeiner meiner Mitarbeiter wird dann alles erben. Aber diese große Vision ist gescheitert. Und dann begegnet ihm Gott. Und jetzt, und das ist auffällig, das ist das erste Mal, wo Abraham von sich aus oder überhaupt mit Gott selber redet. Es ist nicht in den großen Erfahrungen, sondern es ist, als er am Ende ist und seinen Zweifel zu Gott bringt. Da redet er, ihr könnt es nachlesen, es geht ab 1. Mose 12 los, in 1. Mose 15 ist das erste Mal, wo er den Mund aufmacht und Gott anredet und sagt, Gott, es wird nichts mehr, ich kann nicht mehr, ich bin zu Tode frustriert. Der Zweifel ist gut, weil der Zweifel, wenn er denn ein Zweifel ist in der Nachfolge, bringt dich dazu, dich diesem Gott mit offenem, mit ehrlichem Herzen zu stellen. All das Geistliche, was wir gelernt haben, all das Fromme, alles, das, was noch nicht in der Tiefe Wurzeln geschlagen hat, wird dann beiseite geschoben und eine Seite von dir kommt zum Vorschein, die sagt, mag ja alles sein, aber. Und Gott sagt, Abraham, du willst ein Mann des Glaubens sein? Reiß dich am Riemen und glaube einfach. Nee, macht Gott nicht. Er sagt, Abraham, und es ist, als ob er ihm den Arm um die Schulter legt. Abraham merkt es nur nicht in diesem Moment. Er sagt, komm, geh mal raus aus dem Zelt. Und jetzt schau zum Himmel auf. Und siehst du die Sterne? So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Also mich hätte das nicht getröstet, weil ich hätte ja noch nicht mal einen Sohn gehabt. Was nützen mir die Sterne da oben? Aber Gott wusste, was das Herz Abrahams braucht. Und das Faszinierende ist, wir wissen nicht, wie Abraham innerlich getickt hat, aber auf dieses Reden Gottes hin, der mit ihm persönlich redet und sagt, schau mal, hier, fängt sein Herz an zu glauben. Und ab da ist er der Vater des Glaubens. Er sieht, gut, er sieht Sterne, was immer die mit seinen möglichen Söhnen zu tun haben werden, ist völlig offen, weiß er nicht. Aber Gott hat eine Saite in ihm angesprochen, eine Saite mit AI in ihm zum Klingen gebracht, die plötzlich schwingt und anfängt, sich einzuschwingen auf diesen Gott und mit ihm schwingt und mit seinem Herzen mitschwingt. Und er merkt, dieser Gott kennt mich, er kennt mich zutiefst und er spricht in diese Saite hinein und plötzlich kann ich ihm wieder vertrauen. Jenseits von Risiko, jenseits von Abenteuer, jenseits auch von irgendwie Krisen überstehen, da schwingt was und dieser Gott, mein Gott, hat es angesprochen. Und jetzt sagt Gott, weißt du was, Abraham, jetzt nenne ich dir meinen Namen. Jetzt erst bekommt er den Namen Gottes, Jahwe, zugesprochen. Ich bin es. Ich war der, der dich von Anfang schon rausgeführt hat, schon als du noch Sohn deines Vaters warst und ihr da im Südirak aufgebrochen seid. Schon damals war ich mit euch unterwegs, war ich mit dir unterwegs. Aber weißt du, wie ich heiße? Jahwe heiße ich. Und damit kennst du mich. Damit kannst du mich ansprechen. Damit sind wir auf du und du. Also im Dialog mit Gott entsteht der Glaube Und im Dialog mit Gott, durch die Zweifel hindurch, es braucht die Zweifel, um echt zu werden. Wenn sie nicht sein dürfen, bist du nicht echt. Da entsteht diese tiefste persönliche Begegnung mit Gott. Das ist die Chance der Zweifel, das ist die Chance der Herzenskrisen. Lasst sie uns wertschätzen. Lasst uns nicht stecken bleiben, aber lasst uns sie wertschätzen. Lasst uns unser Herz öffnen und lasst uns einander helfen in diesen Krisen, dass wir diese, dass Gott diese Seite zum Schwingen bringen kann. Und dann sagt Gott, und ich schließe mit dir einen Bund. Das heißt, ab jetzt ist es absolut sicher. Ich stehe mit meinem Leben, mit meiner Existenz, mit meinem Namen, mit allem, was ich bin, dafür ein, dass diese Verheißung in Erfüllung geht, dass dein Leben Sinn und Ziel hat. Ich, Gott, verpflichte mich definitiv und unlösbar darauf. Das heißt Bund. Als das Herz Abrahams sich durch den Zweifel hindurch öffnet und ins Mitschwingen kommt, schließt Gott den unauflöslichen Bund. Und jetzt denken wir, jetzt ist Abraham durch. Ist er aber nicht. Es geht weiter mit den menschlichen Strategien, denn seine Herzensseite schwingt, aber der Sohn ist immer noch nicht da. Und es dauert noch viele Jahre, bis der kommt. Und irgendwann seine Frau, die das Ganze mitmacht, sie ist 10 Jahre jünger als er, sagt, du, boah, das wird nichts mehr. Wie soll ich denn noch Kinder kriegen? Und du, bei dir klappt es auch nicht mehr. Wie soll das denn gehen? Weißt du was? Ich habe eine Idee. Frauen sind manchmal unglaublich clever. Ehefrauen meine ich damit. Andere wahrscheinlich auch, aber sieht man gerade bei diesen Vätergeschichten, es sind oft Frauen, die da die Geschichte vorwärts treiben. Egal. Sie sagt, weißt du was, es gibt ja diese seltsame Sitte bei uns in unserer ganzen Kultur, wenn eine Magd von mir, eine Sklavin von mir, wenn ich die offiziell dir zuführe und du mit ihr ins Bett gehst, dann wird deren Kind unser gemeinsames Kind sein, deins und meins, juristisch gesehen. So kriegen wir Nachkommen, das ist doch ein genialer Plan. So kann diese Verheißung Gottes endlich in Erfüllung gehen. Und die Frauen haben da scheinbar oft das letzte Wort, so ziehen sie es auch durch. Sie ziehen es durch. Hagar heißt diese Frau, die da benutzt wird. Und tatsächlich wird sie schwanger. Und jetzt merkt Sarah, das ist blöd, weil jetzt habe ich eine Nebenbuhlerin. Und die ist natürlich, wenn sie einen Sohn hat und ich nicht, obendrauf. Die muss ich loswerden. Und sofort spinnt sie Ränke und bringt ihren Mann dazu, diese Frau, die jetzt inzwischen schwanger ist, zu verjagen. Das heißt, in dem Moment, wo wir anfangen, mit eigenen Strategien die Verheißungen Gottes anzupeilen, anzusteuern, mit unserer ganzen Intelligenz, mit unserem Erfindungsreichtum, mit unserer Cleverness, führen wir das Ganze ins Chaos. Wir meinen, wir holen die Verheißungen Gottes auf diese Erde herab, aber was passiert, ist Chaos. Und dieses Chaos macht sich zuerst bemerkbar in Beziehungen. Die ganzen Beziehungen in dieser Großfamilie sind am Brechen. Ich weiß nicht, wie Abraham auf seine Frau zu sprechen war, das wird uns nicht gesagt, der ja im Prinzip auch benutzt wird. Wir wissen aber, dass diese Hagar zutiefst verletzt ist, die gebraucht wurde und dann weggeworfen wird wie ein Stück Müll. Und Gott geht dieser Hagar nach. Gott geht diesem noch nicht geborenen Kind nach und kümmert sich um sie. Eigene Strategien sind schlimmer als Zweifel, weil eigene Strategien setzen den Wagen Gottes auf ein fremdes Gleis. Und dann gibt es nur Chaos. Nötig ist es, zu warten. Nötig ist es, diese Haltung zu kultivieren, zu warten, bis Gott eingreift oder bis er redet. Eins von beiden. Das ist die herausfordernde Seite. Es gibt aber noch eine gute Seite. Gott ist größer als du, größer als deine Fehler, größer als das Chaos, das du in deinem Leben angerichtet hast oder anrichten wirst. Gott ist größer. Gott ist größer, Gott ist größer, Gott ist größer. Und wenn er mit dir diesen Bund geschlossen hat, wenn du ihm nachfolgst, dann macht er aus deinem Chaos noch etwas Gutes. Etwas Gutes, was es nicht gegeben hätte ohne dies. Das macht er schon bei Adam so. Als Adam und Eva den Bund mit Gott zerbrechen. Er macht was viel Größeres draus. Er wird Mensch. Unfassbar. Und auch bei Abraham ist es so, diesen Sohn, der dann geboren wird, der heißt Ismael, den nimmt Gott unter seine besonderen Fittiche. Und er sagt, Ismael, du wirst groß werden, du wirst 12 Völker werden aus dir hervorgehen, 12 Söhne wirst du haben, das ist die gleiche Verheißung wie später bei Jakob, exakt die gleiche Verheißung. Gott sagt, Ismael, es ist nicht deine Schuld, du wirst nicht zu kurz kommen, du stehst unter meinem Schutz. Gott hört ihn und versorgt ihn, weil er Nachkomme Abrahams ist. Wir könnten da jetzt viel spekulieren, wie wir das auf heutige Zeiten übertragen können. Das will ich nicht machen, weil das ist nicht mein Thema. Aber es ist tief bewegend, das zu sehen. Es ließe noch ganz viel sagen. Es gibt einige Krisen, wo wir noch genauer anschauen könnten. Es gibt einige Gottesbegegnungen, wo wir noch tiefer anschauen könnten. Ich komme jetzt zu ein paar wenigen noch. Über das Wachstum hinaus gibt es ein Ziel, das Gott für uns hat. Und zwar für uns als Leib Christi insgesamt, für euch als Gemeinde, aber auch für jeden Einzelnen persönlich. Und das nennt sich Reife. Gott schließt diesen Bund, 1. Mose 15. Abraham glaubt, Gott schließt den Bund mit ihm. Und 13 Jahre später, 14 Jahre später, 14 Jahre später erst, kommt Gott nochmal und sagt, Abraham, jetzt ist es soweit, du wirst deinen Sohn bekommen. Und er schließt nochmal einen Bund mit ihm. Und in diesem Bund gibt er Abraham, so heißt er bisher, ohne das H, Abraham, einen neuen Namen, sagt, ab jetzt heißt du Abraham. Und eine Frau heißt nicht mehr Sarai, sondern Sarah. Gott benennt um und Gott sagt, und auch ich, Abraham, du kennst mich als Jahwe, ich habe auch noch einen neuen Namen. El Shaddai, der Gott vom Berg, der Gott, der allmächtig ist. Und das wirst du jetzt erleben. Und dann sagt er ihm ganz am Anfang, nachdem er seinen Namen ihm sagt, ich bin der Allmächtige, kommt ein Schlüsselsatz, der alles zusammenfasst. Und der sagt, Gott sagt zu ihm, Abraham, wandle zu meinem Angesicht hin, wandle zum Angesicht Gottes hin, ich übersetze es ganz wörtlich, und sei oder und werde ganz. Da steckt unglaublich viel drin. Ich werde gleich noch eine modernere Übersetzung bringen, aber ich will diese altertümliche Übersetzung mal lassen, weil sie das auf den Punkt bringt. Wandle, der Lebenswandel, da haben wir dieses Wort noch, das ist gemeint. Leben in der Nachfolge bleibt, auch wenn du in diesem Land, wo du sein sollst, angekommen bist. Gott sagt, laufe weiter, wandle weiter, Schritt für Schritt. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Die Wege sind vielleicht andere, aber dein Leben soll in Bewegung bleiben. Und es wird in Bewegung bleiben. Du wirst dich nie zur Ruhe setzen im Sinne von, das war's jetzt, ich lege die Füße hoch und gucke nur noch Netflix. Das wird nicht sein. Die Bewegung bleibt, weil Gott ein Gott in Bewegung ist. Weg der Nachfolge. Und das Ziel ist, und das Ziel ist nicht das Land, das Ziel ist nicht das große Volk, das Ziel ist nicht, dass die ganze Erde gesegnet wird oder irgendetwas. Das Ziel ist, wandle zu meinem Angesicht hin. Wandle mir entgegen. Laufe auf mich zu, denn ich will dir begegnen. Und dann das Letzte, diese Berufung zur Ganzheit und sei ganz, heißt, lass deine krummen Wege, wo sie denn krumm sind, begradigen. Ich mache das, Abraham, das musst du nicht selber machen. Aber lass dich begradigen. Und tu das mit ganzer Kraft. Tu das, denn diese Begradigung deiner Wege heißt, dass du heil wirst, da wo du es nicht bist. Du wirst heil, du wirst ganz, du wirst, alle Bruchstücke werden zueinander gefügt, werden zueinander passen und du wirst der sein, der du sein solltest von Anfang an. Und in diesem Licht wirst du vollendet werden. Bleib in Bewegung, Abraham, lebe auf mich hin und werde ganz. Und zur Reife gehört, aber das ist jetzt der Ausblick. Vielleicht werde ich im nächsten Gottesdienst diesen Ausblick stärker ausführen. dieses Ganzwerden heißt, Gott will die Partnerschaft. Gott will die Partnerschaft. Er will auf Augenhöhe mit diesem Mann, der ihm nachfolgt, leben. Und eine Erzählung ist großartig. Abraham hat immer noch nicht den Sohn. Er hat diesen neuen Bund und er ist schon 99, 24 Jahre ohne Sohn unterwegs. Und dann kommen drei Männer zu seinem Zelt, in der Mittagssitze, drei Männer kommen und sie sagen, Abraham. Und Abraham merkt, die sind was Besonderes. Er bereitet ein Festmahl für die vor, weil es sind vornehme Herren, mächtige Herren, das spürt er. Und dann, während er sie beim Essen bedient und sie essen, sagen sie ihm, Abraham, noch exakt ein Jahr und du wirst deinen Sohn haben. Du kannst es im Kalender abhaken. Aber das Spannende ist gar nicht, dass sie sagen, Abraham, jetzt ist der Countdown am Laufen, du kannst mitzählen. Sondern das Spannende ist, was hier passiert. Und es ist eine der unglaublichsten Geschichten im Alten Testament, dass Gott leibhaftig, nicht in einer Vision, Vision hatte Abraham genug, nicht in einer Erscheinung, nicht in einem Traum, sondern leibhaftig sich aufmacht zu dritt zu Abraham hin und an seinem Tisch isst. Auf Augenhöhe. Das ist, Mose war auf dem Berg, Abraham war am Tisch mit Gott. Und diese drei sehen ihn an, auf Augenhöhe. Und es oszilliert, einer davon mindestens ist Jahwe, vielleicht auch die anderen zwei, der Engel Gottes und Gott selber mischen sich im Alten Testament oft, es fließt hin und her. Drei und doch einer, es ist unfassbar. Es ist unfassbar, was dieser Mann erlebt. Partnerschaft mit Gott, Augenhöhe, nach Jahrzehnten des Wartens, des Nachfolgens, der Krisen, der Hilfen durch Gott, der Offenbarungen, des Wiederscheiterns, des den gleichen Fehler nochmals Machens und. Kommt Gott an seinen Tisch. Und dann sagt Gott, nachdem das beendet ist, nachdem die persönliche Geschichte geklärt ist, sagt der Abraham, weißt du was, ich habe was am Herzen. Und weißt du was, Abraham, ich kann es vor dir nicht verbergen, denn du bist mein Freund. Und deshalb, ich habe eine Last, ich habe gehört, da gibt es eine Gesellschaft in dieser Welt, gar nicht so weit von hier, die ist völlig degeneriert, die ist kaputt, die ist moralisch unerträglich geworden, da kann keiner mehr mit zuschauen. Ich schaue mir das jetzt persönlich an. Und wenn es so ist, wie ich das gehört habe, werde ich diese Gesellschaft ein Ende setzen. Die ist zu verdorben. Und was passiert jetzt? Abraham, dieser Mann, der durch all diese Wege gegangen ist, der durch die Krisen gegangen ist, der durch die Zweifel gegangen ist, der Gott erlebt hat, der durch das Feuer gegangen ist, der sagt, Gott, du bist doch gerecht. Was ist, wenn es in dieser Gesellschaft 50 anständige Menschen gibt, 50 Gerechte, die halbwegs so leben, wie sie leben sollten? Könntest du nicht die ganze Gesellschaft verschonen? Und Gott sagt, ja. Und Abraham sagt, was? Ich habe mit dem lebendigen Gott gesprochen und er sagt einfach so, ja. Und dann kommt diese Bazar-Szene, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Abraham, Orientale, wie er ist, Festpreise gibt es ja nicht, fängt an zu handeln, sagt, Gott, ich habe mich geirrt, ich wollte eigentlich 45 sagen. Und Gott sagt, macht nichts, ja. Ah, Gott, 40, die heilige Zahl, ja. 30, 20, und so weiter, es geht runter bis auf 10. Auch die 10 finden sich nicht. Aber es ist nicht der Bazar, dass das Entspannende ist, sondern es ist diese Tatsache, dass an diesem Punkt der Gott des Himmels und der Erde, der Gott aller Mächte und Gewalten, der Gott über jede Gesellschaft, die es je gegeben hat und geben wird, zu Abraham sagt, Abraham, ich erhöre dich. Wenn du Fürbitte tust für diese kaputte Welt, ich erhöre dich. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, beim Abendmahl, am Tisch, was ihr bitten werdet, den Vater, in meinem Namen, das werde ich tun, weil ihr meine Freunde seid. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sagt er in dem Zusammenhang, ich nenne euch Freunde. Und das ist es, was hier passiert. Freundschaft mit Gott. Es ist Freundschaft mit Gott und Abraham ist Gott ähnlich geworden. Er bittet für eine Gesellschaft, die ihn nichts angeht. Für eine Stadt, Gesellschaft, zwar damals wie eine Nation, diese Städte. Er tut Fürbitte für sie, obwohl die ihn nicht interessieren. Eigentlich nicht interessieren. Aber er ist in diesem Ringen mit Gott, in diesem Leben mit Gott, in diesem Scheitern mit Gott, in diesem Neuaufstehen mit Gott. Gott ähnlich geworden. Er ist Gott ähnlich geworden und er hat in diesen Jahren dieses Herz der Barmherzigkeit gelernt und er bittet für die niemand mehr bittet, weil sie so brutal sind, so unerträglich sind, so verkommen sind, dass alle sich nur entsetzt abwenden. Für die bittet er und Gott sagt, Abraham, weil du mein Freund bist, weil du mein Freund bist, weil wir auf Augenhöhe sind durch all diese Jahre hindurch, erhöre ich dich. Unfassbar. Das steht nicht am Anfang. Es steht fast am Ende. Jetzt ist meine Zeit ab. Es kommt die achte Begegnung. Die werde ich nicht mehr ausführen, weil die ist noch mal tiefer und eröffnet noch mal Horizonte, die einfach für heute Morgen zu weit gehen. Es ist die Hingabe des einzigen Sohnes. Wir wissen, der Sohn ist der Dreh- und Angelpunkt für die Existenz Abrahams. Und am Schluss, in der achten Krise, die zugleich die achte Begegnung ist, sagt Gott zu ihm, Abraham, Abraham, opfere deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst. Und Abraham gehorcht. Wir kennen die Geschichte, zum Glück steht für uns Leser bzw. Hörer drüber, Gott stellte Abraham auf die Probe. Wir wissen das. Abraham wusste es nicht. Die Geschichte ist zu tief, aber diese Geschichte nimmt Abraham hinein in das, was mit Gott geschehen wird. Den einzigen, den geliebten Sohn hinzugeben für das Leben der Welt. Und Abraham, der Freund, ist der Einzige, wo Gott sagt, da ist ein Mensch, der dieses mein Schicksal, den einzigen geliebten Sohn hinzugeben, dem ich das zutraue, dass er das vielleicht mitträgt. Und so sagt er ihm das. Und Abraham, gegen jede Vernunft, gegen alles, was recht ist, gegen alles, was richtig ist, gehorcht. Das ist etwas, was man nicht einfach so predigen kann. Es ist etwas, was zutiefst zeigt, dass dieser Mann am Ende, in der allerschlimmsten Krise, die von Gott gemacht war, zum letzten und tiefsten und größten aller Freunde Gottes wird, die es gegeben hat. Mindestens bis zum Kommen Jesu. Er ist der Einzige, der mit Namen in der Bibel, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, Freund Gottes genannt wird. The Story. Abraham hat wesentliche Seiten dieser Story geschrieben. Seiten, die für dich und für mich heute gültig sind, die für dich und für mich immer noch eine gigantische Herausforderung sind, aber die auch eine Verheißung sind, in dieses Herz Gottes immer tiefer und tiefer und tiefer zu kommen. Und so würde ich diesen Satz aus 1. Mose 17 so übersetzen. Bleib in Bewegung, lebe auf mich hin, und werde mein Freund. Amen. Ihr könnt die Folien wieder nachgucken im Netz. Hier ist der QR-Code.